Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
Homeoffice und Homeschooling, das führt in einigen Haushalten derzeit nicht nur zu Stress, sondern auch zu einem überlasteten WLAN. Keinen Empfang, den gibt es aber auch ganz ohne Pandemiesituation. Das mobile Internet, das ist nämlich längst nicht überall verfügbar. Das soll sich ändern. Wie? Darauf schauen wir in dieser Sendung. Mein Name ist Sina Fröndrich. Willkommen zu Wirtschaft und Gesellschaft. So wie es jetzt ist, könnte es bis Mitte Februar bleiben. Der Bund will den Lockdown verlängern. So ist die Kanzlerin in die Gespräche mit den Ländern gegangen. Am Nachmittag zur Diskussion steht auch eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen und mehr Homeoffice per Verordnung. Was bekannt ist, darüber spreche ich jetzt mit unserem Kollegen Theo Gers in Berlin. Was ist denn schon gesichert, worauf sich Bund und Länder verständigen?
Nun, Frau Fröndrich, die Verlängerung haben Sie schon erwähnt. Gastronomie, Einzelhandel, Kultur, Freizeiteinrichtungen, alles, was bisher dicht ist, bleibt dicht. Und zwar bis 14. Februar. Das kann man als gesichert annehmen, bis zur nächsten Bund-Länder-Runde. Da ist offen, wann die stattfindet. Soll es aber auch ein Konzept geben für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie. Die muss noch erarbeitet werden, aber immerhin könnte das ein Lichtblick sein. Was noch absehbar ist, das Aus für die selbstgenähte Maske oder den Schal oder das Tuch, wenn man Busse und Bahnen benutzt. Dort soll man künftig nur noch mit medizinischen Masken, also der OP-Maske oder noch besser der FFP2-Maske unterwegs sein. Das wäre, wenn es so käme, wieder mal ein kleiner Dämpfer für Angela Merkel. Sie wollte eigentlich eine Pflicht für die FFP2-Maske, aber da gibt es Bedenken. Einmal in puncto Verfügbarkeit in den Massen, die man dann bräuchte und sicherlich auch wegen des Preises, denn die Apothekenpreise, die da teilweise verlangt werden für FFP2-Masken, die kann ja bekanntlich nicht jeder aufbringen. Gerungen wird noch um Schulen und Kitas, da soll es Regelunterricht wohl nicht bis Mitte Februar geben, aber die Frage ist, was dann? Eine gesonderte Regelung ist möglich für Abschlussklassen und auch für Kitas. Ansonsten weiter Notfallbetreuung und Distanzlernen. Aber auch da sind die Fachminister nochmal gefragt, das genau vorzubereiten, wie das laufen soll. Und letzter Punkt, Frau Fröndrich. Es bleibt natürlich dabei, ein Haushalt soll jeweils nur eine andere Person aus einem anderen Haushalt treffen.
Jetzt wird ja seit Tagen mehr Homeoffice gefordert von verschiedenen Seiten. Arbeitsminister Hubertus Heil will da wohl auch nachbessern. Was ist da im Gespräch?
Ja, auch da wird offenkundig noch gerungen, wie scharf diese Auflage wird. Man will auf jeden Fall im Arbeitsleben die Kontakte reduzieren, das ist klar. Das Arbeitsministerium soll auch eine Verordnung erlassen, nach der müssten dann Unternehmen Homeoffice ermöglichen, wo es die Tätigkeit zulässt. Die Arbeitgeber, ich sag's gleich, halten davon nichts. Sie hatten ja auch gehofft, dass der freiwillige Appell von letzter Woche reichen würde. Zur Erinnerung, da gab es ja einen Auftritt von Bundespräsident Steinmeier zusammen mit dem DGB und dem Arbeitgeberpräsidenten Dulger. Aber jetzt kommt vielleicht doch eine Homeoffice-Pflicht, wenn der Inzidenzwert über 50 liegt in einem Kreis oder in einer Stadt. Und Hubertus Heil, der Arbeitsminister, steht gewissermaßen Gewehr bei Fuß, das auch rasch dann per Verordnung umzusetzen, wenn es hier und heute beschlossen würde. Offen ist aber noch, was passiert da, wo Homeoffice nicht geht. Da ist die Frage, ob Mitarbeitern dann medizinische Schutzmasken zur Verfügung gestellt werden sollen oder sogar müssen. Auch das ist noch offen. Und es gibt vielleicht in dem Zusammenhang ein nicht ganz so unattraktives Angebot für Unternehmen und Mitarbeiter im Homeoffice. Wer in diesem Jahr Hard- und Software kauft, also einen Laptop, einen Computer, einen Monitor, der kann die Kosten voll in diesem Jahr von der Steuer abschreiben und nicht wie sonst über 2-3 Jahre verteilt. Das gilt für Unternehmen, aber eben auch für Mitarbeiter im Homeoffice und vielleicht macht das dem einen oder anderen dann auch Beine, ins Homeoffice zu gehen.
Auch eine Art Finanzhilfe sozusagen. Und auch dort wurde ja ganz grundsätzlich nachgebessert. Wie genau?
Ja, bei den Finanzhilfen, das ist im Grunde schon durch, weil sich Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier sehr rasch auf Details geeinigt haben. Die wesentlichen Punkte, der Zugang für Unternehmen zu den Corona-Hilfen wird erleichtert. Es gibt nur noch ein Kriterium, Hilfen kann das Unternehmen beantragen, das 30% Umsatzeinbuße im Vergleich zum Vorjahresmonat hat. Also feine Unterschiede, die da bisher gemacht wurden, ob man beispielsweise direkt oder nur indirekt von Schließungsauflagen betroffen sein könnte, das fällt alles weg. Die monatliche Fördersumme wird verdreifacht auf bis zu 1,5 Millionen Euro. Die Abschlagszahlungen verdoppelt bis auf 100.000 Euro im Monat. Und sie sollen auch schneller fließen, nämlich am Anfang direkt vom Bund vorgeschossen werden. Die endgültige Hilfe kommt dann vom jeweiligen Bundesland. Es gibt gezielte Hilfen für den Einzelhandel. Also wer auf Saisonware sitzen bleibt, der kann den Wertverlust abschreiben. Und auch das ist künftig erstattungsfähig. Und ein bisschen großzügiger wird der Staat auch bei den Soloselbstständigen.
Ja, und die ganzen Hilfen sind ja eigentlich nur möglich, weil der Bund so hohe neue Schulden aufgenommen hat wie noch nie. Aber das Geld, die 218 Milliarden Euro, die werden gar nicht gebraucht, hat Olaf Scholz jetzt erklärt.
Ja, Frau Frondrich, da warten wir jetzt mal lieber ab. Also abgerechnet wird bekanntlich am Schluss. Was wir wissen, ja, der Bund hat im letzten Jahr weniger neue Schulden gemacht. Deutlich weniger. Nicht die von Ihnen erwähnten 218 Milliarden Euro, sondern nur in Anführungszeichen 130,5 Milliarden. Das ist aber immer noch ein schwindelerregender Rekord, so viel wie noch nie. Der bisherige Rekord war bei 44 Milliarden. Jetzt haben wir dreimal so viel und das war damals in der Finanzkrise, um das mal einzuordnen. Man kann auch nicht sagen, jetzt haben wir schon mal 90 Milliarden. Milliarden Euro weniger Schulden gemacht. Nur ein Teil davon ist eine echte Ersparnis, die dadurch zustande kam, dass die Wirtschaft besser gelaufen ist, dass man mehr Steuereinnahmen hatte als kalkuliert und weniger Sozialausgaben hatte. Aber viel geklagt wird ja über die Corona-Hilfen, die nicht abfließen. Allein dadurch ist der Bund im letzten Jahr auf 25 Milliarden Euro eher sitzen geblieben. Und das wird dann eben möglicherweise erst in diesem Jahr haushaltswirksam. Da werden die Ausgaben also nur auf 2021 verschoben. Und jetzt kommen die neu besprochenen neuen Hilfen dazu, möglicherweise 10 Milliarden Euro. Das heißt, wenn man einen Strich drunter machen, Olaf Scholz hat sich schon letztes Jahr ehrlich gemacht, hat gesagt, die Pandemie kostet dieses Jahr und letztes Jahr zusammen 310 Milliarden Euro. Und diese Bazooka, die er sich da hat vom Bundestag genehmigen lassen, das könnte sein, dass es auch noch dazu kommt. Das müssen wir am Ende dieses Jahres eben abrechnen.
Theo Gers war das über das Bund-Länder-Treffen zu neuen Corona-Maßnahmen. Die Pandemie hat das Leben so sehr auf den Kopf gestellt, dass man sich manchmal kneifen mag, wie schnell eigentlich eine Anpassung möglich ist. Eine Anpassung, die wünschen sich auch Umwelt- und Klimaschützerinnen und Schützer. Weniger CO2-Ausstoß, weniger Ressourcenverbrauch, vielleicht eine andere Art von Wohlstand. Das Klima mag zwar jetzt ein wenig in den Hintergrund gerückt sein, und doch stellt das Weltwirtschaftsforum in seinem neuen Risikobericht fest, der Klimawandel ist das größte Risiko. Natürlich spielt aber auch die Pandemie eine Rolle. Dietrich Karl Meurer informiert.
Schon in früheren Ausgaben des Weltrisikoberichts wurde davor gewarnt, dass die Staaten nicht ausreichend auf Gesundheitskrisen vorbereitet seien. Covid-19 habe das nun gezeigt. Die Pandemie habe Millionen Menschenleben gekostet und die gesundheitlichen, wirtschaftlichen und digitalen Unterschiede noch vergrößert. Der Direktor des Weltwirtschaftsforums, Birger Brände, erklärte bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des neuesten Weltrisikoberichts, dass die darin beschriebenen Gefahren nicht auf einzelne Länder beschränkt sind. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass sich Risiken nicht auf Landesgrenzen oder einzelne Kategorien beschränken. Covid kennt keine Grenzen. Das Gleiche gilt für den Klimawandel. Überhaupt sei der Klimawandel eine der großen Gefahren. Und gegen ihn gäbe es keinen Impfstoff, hieß es in der Pressemitteilung zur Vorstellung des Weltrisikoberichts. Grundlage für den Report ist eine Umfrage unter 650 Topmanagern zur Wahrnehmung globaler Risiken. In dem Bericht werden kurz-, mittel- und langfristige Gefahren unterschieden. Welche Risiken für den kurzfristigen Zeithorizont gesehen werden, erläutert die Geschäftsführerin des Weltwirtschaftsforums, Sadia Zahidi. Es ist nicht nur die Gesundheitskrise, sondern auch die Arbeitslosenkrise, die durch die Rezession ausgelöst wurde. Es ist auch die digitale Kluft. Es ist auch das Versagen der Cybersicherheit. Das alles sind Sorgen in den nächsten 2 Jahren. Zu den mittelfristigen Risiken gehören laut dem Bericht die Angst vor dem Platzen von Vermögensblasen, die Angst vor Preisinstabilität, eine mögliche Schuldenkrise oder ein Zusammenbruch der IT-Infrastruktur. Zu den langfristigen Gefahren noch einmal die Geschäftsführerin des Weltwirtschaftsforums, Sadia Zahidi. In 5 bis 10 Jahren werden diese existenziellen Probleme gesehen. In erster Linie der Klimawandel, aber auch die Sorge vor einem Zerfall von Staaten und auch die Sorge vor Massenvernichtungswaffen. Das Weltwirtschaftsforum ruft Regierungen, Unternehmen und Gesellschaften zur Zusammenarbeit auf, um gemeinsam auf die Risiken zu reagieren und widerstandsfähigere Systeme zu gestalten. Dazu gehöre der Kampf gegen soziale Spaltung und die Überwindung der Kluft zwischen Menschen, die Zugang haben zu Technologien und digitaler Kompetenz, und denen ohne diesen Zugang. Der Direktor des Weltwirtschaftsforums, Birger Brende, erklärte angesichts einer zerrissenen Welt voller Ungleichheiten und gesellschaftlicher Fragmentierung: Es besteht ein größeres Risiko, zu wenig zu tun, als zu viel zu tun. Und wir dürfen uns nicht nur auf den Konsum konzentrieren, sondern müssen auch in die Zukunft investieren. Wir müssen in die Schulen investieren, in die Fortbildung, in die Umschulung. Der Weltrisikobericht wird seit 2006 veröffentlicht. Er gilt als Grundlage für die Debatten auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Wintersportort Davos, das in diesem Jahr wegen der Corona-Lage rein virtuell abgehalten wird.
Es geht ums Klima, sagt der Risikobericht des Weltwirtschaftsforums, das in diesem Jahr in echt natürlich nicht stattfinden kann wegen der Covid-19-Pandemie. Um die in den Griff zu bekommen, fordern einige mehr Homeoffice, doch manchmal scheitert das ganz praktisch an einer guten Internetverbindung. Und nicht nur beim WLAN gibt es Probleme, auch beim mobilen Internet finden sich in Deutschland noch immer graue Flecken. Die wollen Deutschlands Mobilfunkbetreiber nun gemeinsam schließen. Jörg Sauerwein dazu.
In ganz Deutschland gibt es noch tausende sogenannter grauer Flecken. Hier gibt es zwar schon 4G-Mobilfunk, allerdings oft nur von einem Anbieter. Für die anderen rechnet sich ein weiterer Ausbau aber wirtschaftlich oft nicht mehr. Telekom, Vodafone und Telefonica haben jetzt vereinbart, sich dort gegenseitig zu unterstützen. Die bereits aufgebauten Mobilfunkantennen eines Betreibers sollen jeweils auch von den Konkurrenten genutzt werden können. Hunderte grauer Flecken sollen so schon in diesem Jahr von der Landkarte verschwinden. Bei der Bundesnetzagentur in Bonn freut man sich über die Entscheidung. Das könne zu einer deutlich besseren Netzversorgung in Deutschland beitragen. Das benachbarte Bundeskartellamt war im vergangenen Jahr eingeschritten, denn zuerst hatten sich nur Telekom und Vodafone auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Das aber war für die Wettbewerbshüter problematisch, denn die beiden jetzt schon führenden Netzanbieter hätten damit Telefonica praktisch uneinholbar abhängen können, zum Nachteil der Verbraucher. Mit den neuen Kooperationen könnten jetzt die Netze wirtschaftlich sinnvoll verbessert werden, ohne dass ein Anbieter wie Telefonica benachteiligt wird, heißt es vom Bundeskartellamt.
Ein Viertel weniger Autos wurden im vergangenen Jahr verkauft in Europa. Lieferketten waren gerissen, Autohäuser teils geschlossen. Inzwischen läuft die Produktion wieder weitgehend, doch es gibt ein Bauteil, das bei einigen Autobauern fehlt. Halbleitermodule nämlich, als Grundmaterial für Mikrochips. Der Mangel führt dazu, dass einige Fabriken die Produktion drosseln, ein selbstverordneter Lockdown sozusagen. Der Chipmangel beschäftigt nun auch die Politik. Brigitte Scheutes berichtet.
Ohne Chips geht fast nichts mehr in vielen Industrien, auch in der Autobranche. Dass es ein Problem bei der Auslieferung der begehrten Halbleiter geben könnte, das konnte man schon im November in China erahnen. Da gab es Verzögerungen bei der Autoproduktion, weil Halbleiter knapp wurden. Davon war etwa VW betroffen. Inzwischen spüren auch andere Hersteller den Chipmangel. 10.000 Mitarbeiter bei Audi in Ingolstadt und Neckarsulm sind deswegen in Kurzarbeit. Volkswagen hatte diese für sein Werk in Emden beantragt, Daimler für die Produktion in Bremen. Auch beim Zulieferer Heller läuft die Produktion wegen des Mikrochipmangels nicht wie normal.
Es gibt jetzt Prioritätensetzungen bei einzelnen Herstellern. Die verbliebenen Chips werden jetzt auf ganz relevante Modelle verteilt,
sagt Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management der Fachhochschule Bergisch Gladbach.
Und das ist natürlich eine Katastrophe für die Autohersteller. Das bedeutet eben, dass manche Bänder eben stehen bzw. in deutlich geringerer Geschwindigkeit betrieben werden können.
Die Branche aber macht nun auch in der Politik Druck. Die soll helfen, die aktuelle Lage zu entschärfen. Der Branchenverband VDA ist dazu mit der Bundesregierung in Kontakt, damit der globale Nachschub mit Halbleitern durch die Chiphersteller sichergestellt werden könne. Frank Schwope, Autoanalyst der NordLB, hält das Problem nicht für so gravierend. Er vermutet auch andere Beweggründe hinter der Aktivität der Autoproduzenten.
Manch einem Unternehmen kommt es vielleicht auch gar nicht so ungelegen, dass man nicht das alles produzieren kann, was man möchte. Schließlich kann man dann möglicherweise auch wieder Kurzarbeit beantragen und die Kosten für das Personal damit ein bisschen auslagern.
Die Autohersteller hatten aber wohl unterschätzt, dass die Halbleiterindustrie nicht nur sie als Kunden hat. Deren Hauptabnehmer sind die Smartphone- und Computerbranche. Nur etwa ein Zehntel der Chips liefern die Hersteller an die Autoindustrie aus, heißt es beim Branchenverband ZVEI. Nach dem Produktionsstillstand im Frühjahr hatte die Nachfrage in der Autoindustrie schneller wieder angezogen als erwartet. Allerdings waren die Chiphersteller da schon mit der Nachfrage ihrer anderen Kunden gut ausgelastet. Eine ungewohnte Lage für die Autoindustrie, meint Bratzel.
Es gibt in dieser neuen Welt der Konnektivität eben Halbleiterhersteller, bei denen die Automobilindustrie nur ein kleiner Abnehmer ist im Vergleich. Und hier muss es neue strategische Partnerschaften eigentlich geben, die eben dann auch verhindern, dass bei einem Produktionsrückgang gleich die Abrufe dann bei den Zulieferern entsprechend reduziert werden. Also ein Teil der Schuld trifft hier sicherlich auch die Automobilhersteller mit ihren relativ strikten Hersteller-Zulieferer-Beziehungen.
Sprich, die Autohersteller müssen jetzt schmerzhaft lernen, dass sie nicht überall oberste Priorität haben. Das Problem trifft jedoch nicht alle Autobauer. BMW etwa hat bisher noch keinen Mangel gemeldet.
Brigitte Scheutes berichtete. Der Dollar ist die Weltleitwährung. Die EU-Kommission, die sieht das durchaus auch kritisch und dafür lohnt ein Blick auf das Atomabkommen mit dem Iran, das von den USA aufgekündigt wurde. Es folgten Sanktionen, die auch europäische Firmen betrafen. Und wenn Unternehmen das Embargo umgingen, konnten die USA das nachvollziehen, wenn Geschäfte in Dollar abgewickelt wurden. Nun reagiert die EU-Kommission darauf. Ein Ziel, der Euro soll stärker werden. Bettina Klein, unsere Korrespondentin in Brüssel. Wie soll das gehen?
Es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Es wären strukturelle Veränderungen über einen längeren Zeitraum nötig und dafür wären am Ende auch die Mitgliedstaaten verantwortlich. Und so liest sich das, was da heute als Kommunikation verabschiedet wird, zunächst mal wie eine Problem- und dann auch wie eine Aufgabenbeschreibung. In den geopolitischen Veränderungen ist die Eurozone anfällig geworden. Darauf wurde explizit hingewiesen. Auch in der Pandemie ist die Verwundbarkeit der Wirtschaftszone sichtbar geworden. Darauf hat Kommissar Valdis Dombrovskis eben hingewiesen. Die Pressekonferenz hat vor wenigen Minuten erst begonnen. Dass der Euro nicht die Leitwährung weltweit ist, sondern der Dollar, das hat ja viele Gründe. Und einer davon ist, dass der Kapitalmarkt in Europa natürlich weit weniger integriert ist als in den USA. Daher jetzt der Aufruf, die Kapital- und Bankenunion weiter voranzubringen. Oder es wird dafür geworben, dass man den Handel mit Rohstoffen stärker über den Euro abwickelt. Also eine Reihe von Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, um zunächst mal die stärksten Ungleichgewichte zu beheben. Aber das Problem kann natürlich nicht mit einem Schlag gelöst werden.
Und es geht jetzt auch um Sanktionen, die etwa von den USA verhängt werden. Wie können denn europäische Firmen vor den Folgen solcher Sanktionen geschützt werden?
Es ist in der Tat ein heikler Punkt und da hat dieser Initiative eben nochmal Nahrung gegeben, was damals geschehen ist, als die USA aus dem Iran-Abkommen ausgestiegen sind. Man hat gesehen, wie man praktisch machtlos war und auch mit dieser Gesellschaft Instex den Sanktionen ja nicht wirklich etwas entgegensetzen konnte. Und da wird nun vorgeschlagen, dieses Blocking Statute, das es ja schon gibt, stärker einzusetzen. Also das vorsieht, dass man eben Firmen vor finanziellen Nachteilen schützt, die sie bekommen, eben durch diese extraterritorialen Sanktionen. Das Ganze als kurzfristige Maßnahme. Über längere Maßnahmen müsse man reden, heißt das. Also man sieht im Grunde genommen, ist hier einfach noch viel Handlungsbedarf. Dann hat man hat gesehen, dass man mit diesem Blocking Statute auch nicht sehr viel weiterkommt. Mir scheint es ging der Kommission doch heute sehr stark darum, nochmal Problembewusstsein überhaupt zu schaffen.
Jetzt kommt das Ganze einen Tag vor der Amtseinführung eines neuen US-Präsidenten. Ist das so politisch klug?
Manche halten es nicht für klug, manche sagen, anders als beim China-Abkommen ist das Timing jetzt nicht so relevant, denn das Problem ist ja insgesamt unstrittig und daraus werden zunächst wohl auch mal keine neuen transatlantischen Spannungen erwachsen. Aber es ist schon interessant, dass am Vorabend der Amtseinführung eines neuen Europa sehr freundlich gesonnenen US-Präsidenten diese Kommunikation herausgegeben wird. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, man hat Befürchtungen, Europa könnte die letzten 4 Jahre zu schnell vergessen. Am letzten Tag der Trump-Ära lässt sich da vielleicht noch etwas Energie mobilisieren, sage ich mal. Natürlich steht im Hintergrund auch die Sorge, dass das mit Donald Trump jetzt kein Einzelfall war, dass man auch in Zukunft unterschiedliche Interessen haben wird mit den USA und natürlich auch eine gewisse Sorge vor einer instabilen innenpolitischen Lage. Das wird hier nicht als Hauptgrund erwähnt, sondern die allgemeine geopolitische Lage. Aber es ist ja klar, dass diese Befürchtungen für die Zukunft aus den vergangenen 4 Jahren jetzt auch unter der Trump-Regierung erwachsen sind.
Bettina Klein war das aus Brüssel und von dort gehen wir direkt weiter in die USA. Dort läuft der Countdown für die Amtseinführung von Joe Biden morgen. Heute schon wurde unter anderem die neue Finanzministerin angehört im Senat, die frühere FED-Chefin Janet Yellen. Und darüber spreche ich mit unserer Korrespondentin Doris Simon. Frau Simon, wie stellt sich Yellen denn auf?
Ja, Jelena hat damit angefangen, dass sie erzählt hat von ihrer Kindheit in Brooklyn und von ihrem Vater, der Arzt war, und sagte dann, der kannte seine Patienten, der kannte genau ihre soziale Situation. Und sie als Wirtschaftswissenschaftlerin aus einem Fach, das ja oft als trocken bezeichnet werde, so Jelena, sie versuche immer und habe es immer versucht, ihre Themen so anzugehen wie ihr Vater, Menschen helfen. In der Sache selber sagte sie, jetzt auf die Konjunkturpläne von Joe Biden angesprochen, wir müssen in dieser Situation groß handeln, den großen Ansatz wählen. Das heißt also Unterstützung für große kreditfinanzierte Konjunkturpakete. Sie hat sich ansonsten ausgesprochen für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft mit guten Arbeitsplätzen, guten Löhnen, ist nochmal eingegangen auf vor allem die kleinen Unternehmen in der Pandemie. Viele mussten schließen, viele sind brutal. Das sei etwas, was sie kurzfristig stark im Auge habe.
Und das heißt, die vergangenen 4 Jahre, die waren ja geprägt von ja relativ hohen Schulden. Sie haben jetzt schon angedeutet, Jelena sagt jetzt in der Pandemie, brauchen wir hohe Ausgaben. Wie hält sie es generell damit? Hat sie dazu schon was gesagt?
Dazu ist bis jetzt noch nichts näher von ihr gekommen. Sie hat aber etwas gesagt zum Dollar. Sie hat gesagt, Zuversicht in die US-Wirtschaft, Glaube daran sei gut für die USA und für die Handelspartner. Sie werde keine Abwertung des Dollars anstreben, sondern alles tun, dass andere Länder, die mit Abwertung unfaire Vorteile im Handel erwirtschaften wollten, dass die nicht das tun könnten. Insbesondere guckte sie da auch nach China. China bezeichnete sie als den größten strategischen Wettbewerber und man müsse alles tun, um die eigene Wirtschaft zu stärken, um wettbewerbsfähiger zu sein. Das hieß Investitionen in Menschen und Bildung, aber eben auch mit allen verfügbaren Mitteln vorzugehen gegen unfaire Handelspraktiken. Und Klimawandel nannte sie auch als eins der ganz großen Themen, eine existenzielle Bedrohung, sagte sie wörtlich. Der Infrastrukturplan von Joe Biden, der sehe Investitionen vor in saubere Energie, Innovation, das heiße aber auch immer gute Jobs für Menschen und gute Löhne.
Die neue US-Finanzministerin Janet Yellen spricht sich unter anderem für großzügige Ausgaben in der Pandemie aus. Doris Simon war das und hat bei der Anhörung im Senat zugehört. Vielen Dank dafür. Und Claudia Werle hat für uns die Börsen im Blick in Frankfurt am Main. Frau Werle, welche Reaktion gibt es denn auf Yellens Worte?
Ja, Janet Yellen ist jemand, die weiß, wovon sie spricht. Sie war ja 4 Jahre lang Chefin der US-Notenbank und die Rezepte, von denen eben die Rede war, also Großhandeln für Konjunkturspritzen in großem Stile zu werben, das kommt an den Börsen gut an. Dow Jones und Nasdaq Index sind im Plus. Ja, und auch der DAX, der kann sich zumindest von seinem Tagestief erholen, steht jetzt bei 13.823 Punkten.
Der Lockdown, der wird wohl verlängert. Interessiert das den deutschen Markt?
Ja, die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen ist einfach groß. Es ist klar, viele Unternehmen werden die Krise nicht überleben. Der Staat kann auch nicht alle Probleme lösen, so viel Mühe er sich auch gibt. Viele haben auch noch gut vor Augen, wie das im vergangenen Frühjahr war, als viele Fabriken geschlossen waren, die Bänder stillstanden, Lieferketten unterbrochen waren, dass viele Menschen ihren Job behalten haben, hängt mit den vielen Hilfsmaßnahmen zusammen. Und vor diesem Hintergrund ist dann schon erstaunlich, dass die Finanzmarktprofis recht optimistisch in die Zukunft schauen, so zumindest die Umfrageergebnisse des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.
Schauen wir vom DAX zum MDAX. Den gibt es seit 25 Jahren. Wie wird denn die Entwicklung bewertet?
Oh, es gibt Finanzmarktprofis, die regelrecht in Schwärmen geraten, wenn vom MDAX die Rede ist. Der hat sich in den letzten 25 Jahren nämlich deutlich besser entwickelt als der DAX. Da ist eine ganz breite Palette von Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen abgebildet. Viele Unternehmen gehören in ihrem Bereich zur Weltspitze. Viele sind sehr innovativ. Sie wachsen schnell. Sie bringen oft höhere Renditen ein als Unternehmen, die im DAX gelistet sind. Hier an der Börse steht der MDAX zwar oft im Schatten seines großen Bruders. Dabei hat man mit MDAX-Unternehmen oft viel, viel mehr zu tun, als man das auf den ersten Blick denkt. Duftstoffe von Symrise beispielsweise stecken in vielen Putzmitteln. Ja, und die Kleidung wird in diesen Corona-Zeiten beispielsweise ja häufig über Zalando bestellt.
In Europa wurden im vergangenen Jahr deutlich weniger Autos neu zugelassen. Ich habe es kurz erwähnt. Wie reagieren Autoaktien?
Wenn man von VW einmal absieht, Aktien von Daimler und BMW sind fast 2% im Minus. Die jüngsten Zulassungszahlen sprechen eine sehr deutliche Sprache. Autohersteller in der EU haben im vergangenen Jahr wegen der Corona-Beschränkungen fast ein Viertel weniger Fahrzeuge verkauft als ein Jahr zuvor.
Schauen wir noch kurz auf die Banken. Bei einigen läuft es gut, bei anderen nicht so.
Gut läuft es bei Goldman Sachs. Die US-Börse, die US-Bank scheffelt Milliardengewinne, profitiert vom Boom an der Börse. Bei der Bank of America sieht es ein bisschen anders aus, das Privatkundengeschäft schwächelt.
Schauen wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro wird mit einem Dollar 21,24 gehandelt. Die Umlaufrendite von minus 0,56 auf minus 0,54% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet 1.841,52 $.
Und das war Claudia Werle aus Frankfurt am Main mit dem Börsenbericht. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten folgt Kultur heute mit Karin Fischer. Mein Name ist Sina Fröndrich.